Jesus, regier du uns. Wir wollen mit dir vorwärts gehen. Es ist schön, habe ich jetzt lauter erwartungsvolle Leute vor mir. Es könnte ja Druck machen, oder? Dass man dann auch leistet, was man muss. Aber zum Glück bin ich ja nicht ich, der zu eurem Herz reden, wenn das der Fall sein sollte, sondern Gott. Und das entlastet mich wieder. Ich darf mich von ihm brauchen. Und es ist auch mein Gebet, dass er zu uns redet, so wie es vorhin die Ruth sieht. Dass er zu uns allen genau der redet, was heute dran ist. Das ist ja nicht bei allen genau am gleichen Ort. Aber der Heilige Geist, der kann das. Mit meinen einen Worten ganz divers wirken bei euch. Das ist wunderbar. Ja, übrigens, das ist nicht vergessen auf das Mal. Ich tue dann am Schluss die Zettel hinger, das sind wie Arbeitsblätter, es macht nichts, wenn ihr jetzt Käse habt. Ich habe es extra noch nicht hinger da. Wo ihr gewisse Sachen zur Erinnerung drauf habt, aber vor allem auch noch so Ideen, wie ihr könntet im Hauskreis oder für euch persönlich einfach noch vertiefen, von was dass wir heute Morgen reden. Also bedient euch nachher, wenn ihr wollt. Wort von der Weisheit, Wort von der Erkenntnis, Unterscheidung von den Geistern. Geistesgaben allgemein ist ja unser Thema in der Reihe, wo wir uns jetzt drinnen befinden. Die Bibel lehrt gar nicht so viel direkt von Geistesgaben. Indirekt lesen wir natürlich viele Geschichten, wo der Geist wirkt in den Leuten. Wie er sich manifestiert, wie er irgendetwas bewegt, wie er auf Leute kommt, wie er manchmal schon wieder geht. Aber so gelehrt direkt über Geistesgaben wird nicht so an vielen Stellen. Das sind so ein paar typische Stellen, wo man weiss, wenn man sich ein bisschen darum tut, was ist eigentlich, was sieht die Bibel um Geistesgaben? Das ist sicher 1. Korinther 12, das ist Römer 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Und soweit ich weiss, gibt es sonst gar nicht viel nebendran, wo explizit so um Geistesgaben geht. Ist noch interessant übrigens, 1. Petrus 4 ist die einzige Stelle, wo nicht von Paulus geredet wird über Geistesgaben. Eigentlich so als Randbemerkung. Unser Ziel ist es heute aber nicht, irgendwie eine klare Liste zu bekommen über Geistesgaben oder betreffend denen, was heute darum geht, eine möglichst präzise Definition zu haben, sondern mir ist es viel ein grösseres Anliegen, das Prinzip zu verstehen von den Geistesgaben. Zu verstehen, was Gott überhaupt will mit den Geistesgaben. Und auch ein paar Grundsätze über Geistesgaben. Und ich würde sagen, zum Aufwärmen tische ich euch einfach ein paar so Grundsätze mal vor die Nase. Ohne ihn gross zu erklären. Das ist mehr allgemein, es geht jetzt nicht um die drei spezifischen Geistesgaben. Wir haben ja sowieso nicht eine Liste, wo wir sagen, so, jetzt sind wir fertig. Das sind echt ein paar, die man rauspickt für die Predigen. Aber das sind so Grundsätze, die ich denke, das ist nicht nur eine Einleitung und es macht auch nichts, wenn man es nicht so sieht oder gerade wieder vergisst. Sondern die Grundsätze, die nach oben hertischen, sind so schwergewichtig, dass ich das Gefühl habe, wir haben wirklich ein Problem, wenn wir es nicht gleich sehen. Also ihr dürft sonst gerne zu mir kommen, wenn ihr es anders seht, das sind gerne gute Diskussionen, oder wenn wir aneinander reiben und herausfinden, was ich vielleicht noch falsch habe gesehen. Aber dass ihr nicht das nicht als nebensächlich. Geistesgaben sind ein Geschenk von Gott. Eine Geistesgabe ist nicht etwas, das wir von ihm bekommen, weil wir genug reif sind worden. Es ist einfach ein Geschenk. Wir haben es nicht verdient. Es ist Gnade. Darum sieht man, Gnadengabe, das ist eigentlich das Gleiche wie Geistesgabe. Würde von dem her vielleicht fast ein bisschen besser passen. Ich rede jetzt gleich vor allem von Geistesgabe, weil ich glaube, dass wir hier oben reden wir mehr von Geistesgabe als von Gnadengabe. Aber es ist wie das Gleiche. Und es ist ein Geschenk. Jeder Christ hat mindestens eine so Gnadengabe, ein so Geschenk bekommen von Gott, mindestens eine Geistesgabe. Auf das komme ich später noch ein bisschen darauf zurück. Wir haben Geistesgaben bekommen von Gott zum Aufbau vom Leib Jesu, also von der Gemeinde, zum Aufbau voneinander. Das ist nicht, weil es cool ist, übernatürliche Fähigkeiten zu haben. Das ist es vielleicht auch. Aber das Ziel, das Gott damit verfolgt, wenn er Geistesgaben verteilt durch seinen Heiligen Geist, ist, er will sein Leib aufbauen. Gegenseitig Förderung, Unterstützung, Stützung. Das ist das, was er will. Geistesgabe ist nicht das Gleiche wie Geistesfrucht. Geistesgaben werden verteilt nach dem Willen vom Heiligen Geist. Die wenigsten, oder vielleicht niemand, das weiß ich nicht, haben alle Geistesgaben, die es gibt. Das ist höchst selten. Man hat eine, vielleicht zwei, drei. Manchmal ist es ein Gemix von Geistesgaben, so wie es eben der Heilige Geist für richtig empfindet, für dich persönlich. Und die überkommt man einfach, das ist wie fertig, man muss nicht den Umgang damit üben, sicher. Aber das ist einfach ein Geschenk, das wir bekommen, das wir haben. Geistesfrucht hingegen ist etwas, das wir alle sollen haben, in all ihren Ausprägungen. Galater 5, 22, der dürft auch gerne hier, bin ich noch ein bisschen auf diverse Sachen von dem eingegangen. Es ist noch lustig, das mal zu schauen, auszuprobieren und es besser zu verstehen. Was ist denn Geistesfrucht genau? Da könnte man ja auch eine eigene Predigserie darüber machen. Geistesfrucht ist etwas, das in unserem Leben reift, das irgendwie wie ausgeprägter wird. Und das ist eigentlich, da wird der Weg beschrieben, wo wir Jesus irgendwie ähnlicher werden. In dem, dass die Geistesfrucht in uns reift. Aber das ist nicht das Gleiche wie die Geistesgabe. Und ganz wichtig, wo vielleicht auch man manchmal fast nicht daran denkt, weil man hat vielleicht so eine Geistesgabe, man hat übernatürliche Fähigkeiten auf dem Bereich, was der Heilige Geist scheicht. Das heisst aber noch nicht, dass es jetzt wegen dem noch nützlich ist, sondern wenn wir die Liebe nicht haben, dann ist auch die Geistesgabe, welche auch gehen, wie für nichts. Die Ausrichtung auf Gott, das Jesusmässige brauchen wir, dass die Geistesgabe dann auch nützlich ist und sinnvoll eingesetzt. Sonst ist es für nichts. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche oder sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Also ist es ein Herzkriterium. Wenn wir die Liebe nicht haben, ist alles für nichts. Die Liebe ist eine sehr wichtige Grundlage, die Geistesfrucht, wenn man so will, in all ihren Ausprägungen, für einen richtigen Einsatz, für einen richtigen Gebrauch von Geistesgabe. Erst dann macht es Sinn. Erst dann können wir es so brauchen, wie es Gott eigentlich erteicht. Soviel zu den wichtigen Grundsätzen vom Anfang. Die sind dann auf dem Blatt, dass ihr nochmal verdauen für euch. Jetzt gehen wir ein bisschen zum Thema von heute Morgen. Weisheit, Erkenntnis, Unterscheidung sieht man ja manchmal, sind die Geistesgaben, die Reihe von den Geistesgaben. Und das stimmt eigentlich schon fast, wenn man in die Bibel schaut, ist es eigentlich genau übersetzt, das Wort von der Weisheit, das Wort von der Erkenntnis und die Unterscheidung von den Geistern. Das ist noch ein bisschen spezifischer, hat natürlich einen Zusammenhang, das Wort von der Weisheit mit der Weisheit, aber ist gleich nicht gerade ganz das Gleiche. Aber was scheicht uns Gott denn genau, wenn er uns diese Geistesgaben scheicht? Ich würde es für mich so zusammenfassen, durch das Wort von der Weisheit, durch das Wort von der Erkenntnis und die Unterscheidung von den Geistern verstehen wir die Sicht von Gott auf unser Leben besser und können das auch verständlich kommunizieren. Das Wort von der Weisheit, das Wort von der Erkenntnis und die Unterscheidung von den Geistern hilft uns, Gottes Plan, Gottes Sicht, Gottes Ideen über die Geschichte, über unser Leben zu verstehen. Das ist alles Stückwerk natürlich, aber dass wir es besser verstehen aufgrund von diesen Gaben. und er auch kommunizieren kann. Es ist ein Wort von der Weisheit, es ist etwas, das weitergeht von uns. Es ist nicht nur, wir haben es bei uns, sondern es geht weiter, weil es ist ja zum Aufbau von der Gemeinde deicht. Jemand, der das Wort von der Weisheit hat, ist durch den Heiligen Geist befeiget, Gottes Wort, sein Willen, sein Plan zu erkennen und den verständlich weiterzugeben. Also, was soll ich machen? Was ist jetzt dran? Das ist so die Ausrichtung gegen vorne, die man sagen könnte. Das ist jetzt sehr vereinfachend, aber ich habe noch eine coole Darstellung gefunden. Ich habe das in einer IGW-Abschlussarbeit oder so war, habe ich das gefunden. Das Wort der Weisheit hilft uns zu verstehen, was Gottes Plan ist, Gottes Sicht für unser Leben oder für das Leben von jemand anderem und das so weiterzugeben. Das ist so gegen vorne gerichtet. Jemand, der das Wort der Erkenntnis hat, als Geschenk bekommen, ist durch den Heiligen Geist befeiget, Gottes Wahrheit über eine Situation zu erkennen, von jetzt oder von der Vergangenheit, und das verständlich weiterzugeben. Das ist manchmal, mir ist es manchmal auch ein bisschen schwer gefallen, das so ein bisschen zu tischeln. Und mir hat das noch eine gute Unterscheidung gedacht, welche Gabe, dass der was ändert zum Fokus hat. Das ist verheicht, die sind nach zusammen. Aber ich habe noch ein schönes Bild gefunden. Zu verstehen, was war, warum war etwas so, zu verstehen, warum, wie ist jetzt etwas oder was ist eigentlich der Kern der Sache vor einer bestimmten Situation, sei sie verzwickt oder schön, das ist so erkennen und natürlich, was Gottes Sicht ist über dem und das auch können weiter sagen. Und jetzt ist zwar heute nicht auf dem Thema, aber passt hier jetzt gut dazu, wenn man von Prophetie redet, ist tendenziell etwas, was über die Zukunft redet, etwas, was über eine Situation oder über einen Menschen ausgesprochen wird, der nicht jetzt ist, sondern der zukünftig wird kommen. Dort ist es vielleicht manchmal eher noch in Rätsel, dass man, wenn man es hört, noch nicht unbedingt weiß, was bedeutet jetzt das. Das ist vielleicht noch ein bisschen eine Differenz zum Wort von der Weisheit oder Wort von der Erkenntnis. Aber es hat mich noch eine lustige Aufteilung, durch das zu verstehen. Ich habe ein paar biblische Beispiele, wo ich denke, wo die Geistesgaben zum Ausdruck kommen. Und würde jetzt die euch gerne vorlesen. Zuerst ist aus Lukas 20, ab Vers 21, ich lese aus der NGÜ. Die Situation war da so, man wollte Jesus fortgeräumt haben und hat ihm dann fiese Fragen gestellt, so Fangfragen. Es gibt ja diverse so Geschichten, wo typischerweise Pharisäer, Sadduzäer oder so immer Fangfragen gestellt. Eine Fangfrage ist ja eine Frage, wo du kannst sagen, was du willst, aber sie hat dich nicht eingefangen, also du bist dann wie falsch, ob du jetzt ja oder nein siehst. Und das ist hier auch so ein Beispiel. Sie legten ihm deshalb eine Frage vor. Meister, sagten sie, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Also zuerst kommt noch so ein Einschleimen aufziehen, oder? Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Ist es nun richtig, wenn wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaute die List. Jetzt haben sie aufgezogen, oder? Sie auch gesehen, du scheuchst dich nicht vor Autorität. Das ist ja nicht per Zufall gesehen. Das passt genau nicht zur Frage, dass es noch stärker, noch extremer wird, ob er jetzt ja oder nein sieht. Wenn er sieht, ja, es ist richtig, dass wir dem Kaiser die Steuern zahlen, dann klemmt er wie ein bisschen mit der Temposteuer und hat das Problem, dass man ihm nachher sagen kann, du bist ja gar nicht der richtige Messias, du bist ja für die Knechtschaft, wo wir darunter leiden, wo der Messias aber versprochen ist, dass er uns davor löst. Und wenn er sagt, nein, natürlich nicht, wir haben ja Gott, Temposteuer oder irgendetwas, dann hat er auch das Problem, weil er sich gegen die Obrigkeit wendet und sie ganz sicher nicht zu den Römern wäre gegangen und hätte gesagt, im Fall, der sieht, Steuern zahlen soll man nicht, dann hat das Volk gegen euch auf und dann wäre er auch fort gewesen. Also Fangfrage. Und was hat Jesus gemacht? Zeigt mir eine Silbermünze, sagt er zu ihnen, wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Das war eigentlich eine sehr gescheite Fangfrage, die sie gestellt hat. Wie ein sicherer Gewinn war, den sie da aufbereitet haben, schön rhetorisch aufgezogen, und Jesus ist raus. Weil er hat im ersten Teil gesehen, die Steuern für einen Staat hat Gott gar nicht gesehen, man soll sich der Obrigkeit nicht beugen und das halt zahlen, was ihm gehört, was sowieso wie im Kaiser ist, wo wir wie nichts damit zu tun haben. Auf der anderen Seite hat er auch noch Antwort gegeben auf eine Frage, die ja dort gar nicht ist gestellt worden. Geht Gott, was Gott gehört? Das ist ja gar nicht gefragt. Und hat so auch ganz klar gezeigt, wie die eigentliche Ausrichtung soll sein im Herz, was eigentlich wichtig ist für Nachfolger von ihm, also für Leute vom Volk Israel, die es ernst meinen mit Gott. Sehr eine clevere Antwort, das ist der Geist von der Weisheit, der da am Spiel ist. Das zweite Beispiel lese ich aus Matthäus 16, 15 bis 17, aus der guten Nachricht. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Das ist vorher in den Versen, vorher ist es so ein bisschen darum gegangen, dass die Leute teichen, oder? Aber wer das jetzt genau ist, irgendein Prophet, der wieder ist zurückgekommen, oder aber der wirkt der Messias sich, oder wer? Da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Wort der Erkenntnis. Der Petrus hat mit der Hilfe vom Heiligen Geist erfasst, wie die Situation ist. Jesus ist der versprochene Retter, wo im ganzen Alten Testament Propheten von ihm reden, wo Israel darauf wartet, und hat es so bezeugt mit Wort, mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Das ist ein gutes Beispiel von einem Wort von der Erkenntnis. Und Jesus sieht es uns noch gerade, der Heilige Geist hat ihm das geschenkt. Das dritte Beispiel für die Unterscheidung der Geister ist auch in Matthäus 16, ist dann Vers 21 bis 23. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu eröffnen, was Gott mit ihm vorhatte, dass er nach Jerusalem gehen musste, dass er dort von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern vieles erleiden musste, dass er getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden musste. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und sagte, das möge Gott verhüten, Herr, nie darf dir so etwas zustoßen. Wenn es euch geht wie mir, dann verstehen wir ihn sehr gut, dass er so reagiert. Sicher nicht. Das verhindern wir, das möge Gott verhüten. Das ist doch nur gut gemeint. Aber Jesus wandte sich von ihm ab und sagte, geh weg hinter mich an deinen Platz, du Satan. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. So eine unerwartete für mich und extreme Antwort, aber das ist ganz klar die Unterscheidung der Geister. Jesus hat so ihre Klarheit gesehen, woher das kommt. Das gut gemeinte, das noch schön tönt, oder? Er will ihn ja schützen. Aber Jesus hat ihm ja gerade vorher erklärt, es muss so sein. Das ist Gottes Plan. Dass ich verurteilt werde, dass ich sterbe und dass ich wieder auferstehe. Und das hat der Petrus nicht gesehen. Durch das Wort der Weisheit, durch das Wort der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister verstehen wir die Sicht von Gott auf unser Leben besser und können so kommunizieren, können so weitergeben. Ich habe schon gesehen, Geistesgaben sind ein Geschenk von Gott. Wir können eigentlich sagen, dass Geistesgaben der Heilige Geist sind, Sei, wo in den Leuten, in den Nachfolgern von Jesus auf eine bestimmte Art und Weise wirkt. In der Geistesgabe ist der Heilige Geist am Wirken. Das ist ja nicht, dass wir selber nicht die Begabung für uns alleine haben, sondern der Geist in uns wirkt das, die Gabe. Das ist etwas, das nicht aus uns herauskommen kann. Das ist ein Geschenk, das wir durch den Heiligen Geist bekommen. Wenn du zu Jesus gehörst, und das ist jetzt wirklich die kritische Frage, nicht nur im Zusammenhang mit Geistesgaben. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du mindestens eine Geistesgabe. Du bist von Gott bescheicht worden. Durch eine Gabe vom Geist. Für die, die lieber noch Bibelbeweis auch noch haben, als nur so Behauptung. 1. Korinther 12, 4 bis 7 aus der NGÜ. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Wenn du also nicht weißt, was deine Geistesgabe ist, dann bedeutet das nicht, du hast halt noch keine oder du hast keine, sondern du hast es einfach noch nicht erkannt oder gecheckt oder wie man dem sagen will, welches Geschenk das du von Gott hast bekommen. Dann liegt es an dem. Es ist nicht, er hat dich vergessen oder er hat dich nicht begaben wollen. Dann hast du es noch nicht erkannt. Und ich würde sagen, höchste Zeit herauszufinden, mit was dich Gott hat bescheicht. Warum? Ich habe es auch schon angetönt. Auch in den Grundsätzen. Wir haben ja nicht im Ernst das Gefühl, dass Gott uns begabt mit übernatürlichen Fähigkeiten für nichts. Oder? Das hat einen Sinn, was Gott macht. Das hat einen Sinn, dass Gott dir eine Begabung schenkt. Er wünscht sich, er befiehlt es nicht, er zwingt dich nicht, er wünscht sich, dass du die Begabung, die er dir schenkt, brauchst. Zum Aufbau der ganzen Gemeinde. Zu seiner Ehre. Nicht, dass du gross rauskommst. Es ist gar nichts, wo wir stolz drauf sein dürfen. Es ist ein Geschenk. Es ist Gott, der wirkt. Der will wirken in dir. Weil er dich befeiget hat. Mit Gaben. Und sich wünscht, dass du diese einsetzt. Begabungen, die uns Gott schenkt, sind nicht einfach zum Brachliegen, zum Warten oder uns nicht damit beschäftigen. Die dürfen wir brauchen. Und das ist ein Gewinn für uns und für die Leute, die mit uns zu tun haben. Epheser 4, 11 bis 12. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Das ist der fünffache Dienst, den man gehört, wer da drauf zurückzuführen. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das Geschenk, das du von Gott hast bekommen, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus-Nachfolger bist, das darfst du einsetzen zum Aufbau, zum Ausrüsten der anderen, von den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Das darf außerhalb vom Kehr sein. Gott wünscht sich, dass wir die Begabungen, die er uns gibt, brauchen, einsetzen, für andere zu unterstützen und weiterzubringen. Dass sein Reich kann wachsen, dass er gross wird und wir klein. Vielleicht bist du nicht so sicher mit dieser Sache, mit diesen Geistesgaben. Das weiss ich, dass wir unterschiedliche Haltungen vielleicht haben im Raum dazu. Ist dir noch ein bisschen geschmuch oder du weisst nicht so recht? Vielleicht auch jetzt, wenn es dir ist aufgegangen, mal, das ist etwas, was mir auch etwas angeht, als Nachfolger von Jesus, aber was soll ich denn jetzt? Ich habe einen Vorschlag. Befehlen kann ich ja nicht, das geht nicht, das will ich auch gar nicht. Aber ich mache einen Vorschlag, was du könntest machen. Erster Schritt, wenn das nicht sowieso klar ist, versöhne dich mit Gott. Gott wünscht sich Versöhnung mit dir. Wenn du Sachen hast, die im Weg stehen zwischen dir und ihm, die die Beziehung kaputt machen zu ihm, die dich von ihm fortziehen, wo er deine Sicht und deine Klarheit verschleiern, den Raum auf. Versöhne dich mit Gott. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg mit Gott sowieso, aber auch im Zusammenhang mit Geistesgaben und Geistesgaben einsetzen. Versöhne dich mit Gott. Wenn wir das nicht machen, haben wir ja nicht nur mit den Geistesgaben das Problem, dass wir dort nicht weiterkommen, sondern auch grundsätzlich. Zweiter Punkt, du bist begabt. Ich habe das probiert zu begründen, dass das so ist, auch biblisch. Aber du musst es nehmen, du darfst es nehmen in deinem Herz und nicht nur hören, um alles könnte noch sein, sondern nimm das an. Gott hat dich begabt. Du bist von Gott begabt. Und ich bin der Meinung, dass hier jetzt, ich habe es ganz am Anfang auch gesehen, nicht unbedingt darum geht, genau zu wissen, welche Begabung es gibt. Ist es jetzt das oder vielleicht dieses oder das noch? Wie viel Prozent von welcher Geistesgabe? Es geht nicht um das. Es geht um grundsätzlich die Dankbarkeit Gott gegenüber, dass er uns bescheicht. Und zu überzeugt sein und zu wissen und zu dankbar sein dafür, dass wir auch dazugehören. Dass wir nicht nebendran sind in der Gruppe von denen, die halt keine Geistesgabe hat, gibt es halt auch. Nein, das gibt es so nicht. Gott begabt dich. Gott macht dir das Gescheicht von deinem Profil, von deiner Begabung. Und das hat auch übernatürliche Aspekte drin. Nimm das für dich an. Das ist sehr wichtig, wenn du dorthin kommen willst, dass du die Gabe einsetzen kannst. Wenn du gar nicht daran glaubst, dass du sie hast, schwierig. Stell dir Gott ganz zur Verfügung. Mit deinem ganzen Sein, mit deinem Teichen, mit deinem Reden, mit deiner Planung, mit deinem Geld, mit deinen Begabungen. Stell dir ihm ganz zur Verfügung. Bett darum, dass du ein hingebungsvolles Herz hast. Dass du dich an ihm kannst verlieren. Dass du ihm vertraust und einfach auf ihn stürzt im Wissen, dass er es richtig wird machen. Dich einsetzen. Durch die Geistesgabe, die er dir gegeben hat. Er weiß genau, wie er dich brauchen will, mit den Begabungen, die er dir geschenkt hat. Darum hat er dich so ausgerüstet. Stell dir Gott voll zur Verfügung. Das ist etwas, was viel im persönlichen Gespräch natürlich passiert mit Gott. Das ist etwas, was wir gegen wieder dürfen machen, weil wir alle in Gefahr sind, ein bisschen neben abzukommen, neben um uns zu drehen und Probleme zu drehen, die wir gar nicht beleuchtet haben, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Vielleicht sind sie noch da, aber sie sind irrelevant geworden, weil wir den Fokus auf ihn haben. Das dürfen wir gäng wieder machen. Das ist nicht etwas Knechtiges. Das ist etwas Befreiendes. Sich wieder und wieder Gott hergeben und wieder sagen, ich gehöre ganz dir. Brauch du mich so, wie du mich brauchen willst. Und er braucht deine Begabungen, die du hast bekommen hast. Probier halt etwas aus, wenn du noch nicht gewonnen bist. Mach die Schritte mit ihm. Es geht nicht darum, dass du dich selber profilierst, dass du gross rauskommst, weil, oh, was hat er für eine übernatürliche Gabe? Das bist ja nicht du. Das ist ein Geschenk von Gott, das du darfst einsetzen. Wo du im Gespräch mit ihm kannst ausprobieren, wo du einen Schritt machst in eine unbekannte Region. Vielleicht ist es manchmal sogar unbequem, weil du nicht sicher bist, stimmt jetzt das. Aber mach das mit Gott zusammen. Er hat dich schon. Er führt dich diesen Weg her zum Brauchen von deiner Geistesgabe. Auch von deiner natürlichen Begabung. Die Sachen stimmen auch für dich. Aber auch für die Geistesgabe. Brauch deine Geistesgabe, die du von ihm bekommen hast. Wenn es jetzt Punkte gibt, sei es da. Ich habe das übrigens Schritte oder den Vorschlag habe ich auch auf dem Zettel. Müsst ihr nicht unbedingt aufschreiben. Wenn es Sachen gibt, die dich jetzt verwirren, an dem, was ich auftische, oder an den Vorschlägen, vielleicht weisst du, ich habe einfach Mühe mit dem, das annehmen für mich, dass das für mich auch gilt. Ich weiß, ich will das, aber ich habe wie Mühe. Dann komm doch zu uns, komm zu mir, ich bete sehr gerne mit dir, ich rede gerne mit dir noch darüber. Gang zu den Ministry-Leuten mit dem orangen Bengel, die dann auch wieder werden da sein. Wir dürfen füreinander beten, wir dürfen einander tragen, bei solchen Fragen. und einander helfen, in Glauben reinzukommen, für einander beten, nachfragen, wie geht es dir anfangen? Oder hast du dieses und jenes ausprobiert, was wir dafür beten? Wir dürfen einander stützen. Oder hier auf dem Weg her, um wir brauchen unsere Geistesgabe, die wir von Gott überkommen. Nimm Hilfe in Anspruch, die ist bei uns völlig gratis. Die ist auch wieder gesteuert von der übernatürlichen Kraft von Gott, weil ich selber oder jemand vom Ministry oder jemand von euch kann doch nicht aus sich raus der andere retten oder irgendwie einen wichtigen Schritt vorwärts gehen. Aber wir können einander tragen mit Gottes Hilfe. Er will das, dass wir einander in der Gemeinschaft tragen, dass wir einander stützen. Und der eine ist der stark, wo der andere nicht so stark ist. Das ist ein Segen, das ist ein Geschenk, das wir haben bekommen von ihm durch die Gemeinschaft, wo wir drinnen stehen. Ich würde gerne noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns alle durch die Heilige Geist übernatürlich bescheichst. Dass du uns Gaben schenkst, die nicht aus uns rauskommen, die wir vielleicht auch nicht verstehen, wie es funktioniert, aber das ist ein Geschenk von dir, deine Kraft, die in uns lebt. Ich danke dir vielmals für das. Ich bitte dich, dass du uns ein Herz schenkst vor Hingabe, dass wir uns selber Kontrolle zu deinen Gunsten. Nicht Dummheit, sondern Vertrauen in dich. Wir gehören ganz dir im Namen von Jesus. Und lehre uns, Vater im Himmel, unsere geistlichen Gaben einzusetzen, für andere aufzubauen, für Segen weiterzugeben, wo du gedacht hast, für andere durch uns. Hilf uns, umzugehen mit unseren geistlichen Gaben, in der Liebe, die wir brauchen, weil sonst alles vernichtet ist. Schenke uns deine Liebe. Schenke uns, dass wir wachsen in deiner Liebe zu dir, Herr. Im Namen von Jesus bitte ich dich, himmlischer Vater, dass der Vorschlag, die geistlichen Gaben einzusetzen, uns zu versöhnen mit dir und Schritte zu machen, nicht einfach an uns abprallt, sondern dass du uns keine Ruhe mehr lässt, bis wir da sind, wo du uns hast steicht. Dir gehören Macht, Ehr, Weisheit und unser Lobpreis. Halleluja. Amen.